Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da ist der persönliche Podcast. Jede Woche diskutieren wir über aktuelle Themen aus der Branche. Herzlich willkommen, bei mir ist Michelle Wittmer. Sie ist Redaktionsleiterin von persönlich.com. Mein Name ist Matthias Ackeret, ich bin der Verleger. Ein Thema dominiert, das Überthema sozusagen in unserer Branche, fast auf der ganzen Welt. Das ist das Thema künstliche Intelligenz. Diese Woche haben wir auf persönlich.com einen interessanten Artikel gehabt von Christian Beck, wo er mal auflistet, welche Schweizer Medienhäuser eigentlich offener sind gegenüber KI und welche das ein bisschen skeptischer sind.
Genau, wir haben dazu einen Hintergrund gehabt. Wir haben angefragt bei den verschiedenen grossen Verlagen in der Schweiz. Es ist ja so, dass das SRF und Ringier da offener sind und ihre Inhalte für sogenannte KI-Crawler öffnet. Andere sind doch ein bisschen zurückhaltender, fahren eine andere Strategie. 20 Minuten, Tamedia, CH Media und auch die NZZ haben, sobald das möglich war, da die Schranken zugemacht. Ja, ich nehme an, da dahinter liegt ein bisschen die Klage auch von der New York Times in den USA von Anfang des Jahres. Ja, die Entscheidungen in der Schweiz, nehme ich an, sind eine Vorsichtsmassnahme. Jetzt einfach mal, weil man noch nicht so genau weiss, wo der Weg hingeht. Darum hat man da reagiert und einfach da Barrieren abzogen.
Ich glaube, es ist auch wichtig, oder? Es ist ein bisschen während den Anfängen. Man hat es ja gesehen beim Internet, wo jetzt die Diskussionen sind, auch mit Google, mit dem Leistungsschutzrecht, wo man auf alles kann zugreifen kann. Und höchstwahrscheinlich wollen die Verlagshäuser auch ein bisschen bremsen und sagen, nein, wir wollen nicht alles Stoff zur Verfügung stellen. Ich habe mit dem Gaudenz Loser geredet, er ist Vizechef von 20 Minuten und er sagt, wir tun das sehr konsequent durchziehen. Wir bauen eigentlich eine chinesische Mauer und wollen da auch transparent sein, dass die Inhalte, die wir drauf haben, alle von Menschen gemacht sind und nicht von künstlicher Intelligenz.
Genau, da sehe ich eigentlich auch die Chance in dieser ganzen Diskussion über künstliche Intelligenz von den Qualitätsmedien. Genau, es ist eine Chance, zum Führerheben, dass wir Inhalte produzieren, die verifiziert sind, wo drei- und vierfach kontrolliert worden sind. Genau, das ist die Chance dieser ganzen Diskussion.
Ich glaube, bröckeln wird es natürlich in dem Moment, wo man merkt, man kann Stellen einsparen oder bei Fußballresultaten. Das wird natürlich anfangen. Ich habe letzte Woche mit dem Michael Konrad geredet. Er ist eigentlich der berühmteste oder einer der berühmtesten Werber überhaupt, der erlebt hier in Zürich. Und er sagt, künstliche Intelligenz sei eigentlich eine Chance, zum Beispiel für die Werbeindustrie. Das gäbe ganz neue Möglichkeiten. Was aber nicht reinkomme, sie geben Kreativität. Also der Posten von der Kreativität, der wird auch in Zukunft beim Mensch überlassen sein. Aber einfach eine ganze Handhabung, ein Handwerk, Technik, da kann man KI überlassen. Ich habe noch interessant gefunden am Communication Summit, da war auch dort das grosse Thema gewesen, künstliche Intelligenz. Und da hat es einen Filmbeitrag gegeben, der Adolf Oggi, der seine berühmte Neujahrsansprache von Kandersteg, wo er dort vor dem Tunnel steht, dort beim Tunneleingang oder Ausgang, plötzlich auf Chinesisch haltet oder auf Japanisch. Und man merkt nichts. Also der Oggi redet Japanisch, man sieht auch nichts mehr an den Lippen. Und das lässt es einem dann schon ein bisschen kalten Rücken drüber laufen und man sieht die Möglichkeiten, die es dann gibt in Zukunft.
Kannst denn du Japanisch, ja. Matthias?
Nein, ich kann nicht Japanisch. Ich kenne den Oggi relativ gut. Aber es ist schon noch erschreckend, dass du anfangen kannst, so manipulieren und jemandem Wort ins Maul legen, das er gar nicht gesagt hat.
Ja, also da gebe ich dir sehr, sehr recht. Und ich finde auch gerade bei den zwei Beispielen, die du jetzt genannt hast, sieht man eigentlich auch der Unterschied zwischen halt Medien und Werbung, oder? Also in der Werbung ist künstliche Intelligenz sicher eine grosse Chance. Dort geht es nicht um Fakten und um Wahrheitsgetreuheit, sondern genau, es geht um Kreativität. Und die Medien haben da halt eine andere Aufgabe und darum sind die Herausforderungen doch ein bisschen grösser auch.
Ja,
oder auch die ethischen Fragen.
Ja, man sieht es natürlich dann auch. Also die künstliche Intelligenz kann ja nur ein Produkt schaffen aus dem Stoff, den sie hat, oder? Und man sieht das auch, wenn man bestimmte Fragen stellt, dann merkt man, dort und dort hat er nachgeschaut, aber an diese Quellen ist er nicht angekommen. Aber wenn man natürlich dann alles offen ist, SMD und das ganze Universum, dann gibt das natürlich schon eine neue Dimension.
Ich finde dazu noch recht wichtig zu sagen, dass Medien ja auch eine Verantwortung haben. Also gerade jetzt in Bezug, wenn man offen bleibt gegenüber künstlicher Intelligenz und auch die Inhalte vielleicht offen behaltet. Es geht ja auch darum, zum Lernen mit künstlicher Intelligenz. Man sagt ja nicht umsonst, dass nicht künstliche Intelligenz wird führend werden, sondern Menschen, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Und da finde ich schon, dass, sagen Sie jetzt Medienunternehmen oder auch Werbeagenturen, andere Unternehmen, Startups, dass es wichtig ist, um den Leuten können, Möglichkeit zu geben, um mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten, sie mit auf den Weg nehmen, motivieren, Das kostet am Anfang ein bisschen Ressourcen und man muss die Leute motivieren und investieren kurzfristig. Längerfristig ist das sicher etwas, was sich auszahlt.
Ja, es ist, der König wird der sein, der die richtigen Fragen stellt. Da wird ein neuer Job sein, dass der die richtigen Stichwörter bringt, damit er der künstlichen Intelligenz den Antrieb kann geben, oder? Und es gibt natürlich schon einzelne Jobs. Unternehmensberatung, hat mir einer gesagt, werde in Zukunft obsolet werden. Also Strategien, wie man ein Unternehmen führt, das können sie in Zukunft die künstliche Intelligenz machen. Und da kommt schon sehr, sehr viel auf uns zu. Es hat übrigens schon eine Klage gegeben, wo die künstliche Intelligenz einen falschen Tipp gegeben hat. Ich glaube, irgendwo einer Bank, die gesagt hat, sie müssen Geld rausgeben und das hat man eigentlich menschlichermässig nicht gemacht. Es sind natürlich schon so Situationen, wo die künstliche Intelligenz eigentlich schon Dominanz übers Handeln nimmt und das muss man schon kontrollieren. Und die Klage, die du angesprochen hast, New York Times, die ist wichtig. Ich glaube, die grösste Zeitung der Welt, die kann sich das leisten. Das ist aber ein Zeichen. Wir wollen nicht mehr das gleiche Debakel erleben wie mit dem Internet, wo wir alles rausgegeben haben. Aber ob die dann auf lange Frist da mit dem durchkommen, das ist eine andere Frage.
Jetzt gerade letzte Woche hat ja auch das SRF noch die neuen Leitlinien rausgegeben für den Umgang mit künstlicher Intelligenz. Dazu hat man auch Verschiedenes gelesen. Der Carpi, den du vorher erwähnt hast, am Communication Summit.
Das ist genial, ja. Da muss ich sagen, das ist brillant. Ja.
Genau, er hat die Leitlinien fürs Persönliche sehr genau angeschaut. Er hat kritisiert, dass es eher spät gekommen sind, dass im Bereich Video noch zu wenig Regulationen gibt. Ich habe die Leitlinien selber auch angeschaut und sie sind schon sehr detailgenau. Also es hat konkrete Anwendungsbeispiele drin, sei es im Bereich Bild, auch wie gehen wir um mit internen Texten, wie gehen wir um mit Übersetzungen, mit Transkriptionen. Also ich habe das Gefühl, dass das schon eben auch ein Weg ist, um eben, wie ich vorher erwähnt habe, die Leute mitnehmen auf dem Weg mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten.
Ja, und es ist natürlich schon so, dass der Communication Summit zeigt, es reden alle darüber, jeder hat irgendeine Meinung und niemand hat richtige Ahnung. Also es ist so eine Mischform, die wir noch haben. Und es ist gleich alles ähnliches Phänomen wie das Internet, das aufgekommen ist. Es kommt da ein Tsunami auf uns zu und niemand weiss so richtig, wie man sich dagegen stemmt.
Ja, kommen wir noch zum zweiten Thema, Matthias.
Ja, da ist aus dem Tagesanzeiger, haben wir auch wieder gebracht, auf persönlich kommen. Nick Lüthi hat eine grosse Geschichte gemacht, aufgrund von einem Artikel in der Republik, wo angeblich der Verleger vom Tagesanzeiger, der Pietro Supino, eingegriffen hat und den Artikel rausgenommen hat.
Genau. Wir haben da gestern auf unserer Online-Redaktion auch recherchiert dazu. Generell finde ich, dass die Republik da damit sehr ein wichtiges Thema aufbringt. Es ist so, dass Verleger grundsätzlich publizistische Entscheide treffen und nicht in kleine Detailhandlungen eingreifen. Sie haben die Aufgabe, publizistische Vision zu erschaffen und auch die Leute einzustellen und an die richtigen Positionen zu bringen, die dann das in ihrem Ermessen umsetzen. Ja, aber nicht bei einzelnen Artikeln sich einmischen.
Das ist natürlich die reine Lehre. Höchstwahrscheinlich passiert da viel mehr, als man denkt. Ich habe das nicht so schlimm gefunden. Bemerkenswert habe ich es gefunden, dass man den Artikel wirklich nie mehr findet. Also, er ist überall gelöscht worden. Muss ich jetzt einfach ein bisschen für den Verleger reden? Der Verleger ist natürlich schlussendlich der Eigentümer, der Arbeitgeber, dem, was das Unternehmen gehört. Und wir haben natürlich in vielen Verlagshäusern natürlich die Situation, dass die Redaktion dominanter ist als eigentlich der Eigentümer, der Verleger in dem Sinn. Und von dem her, ja, ist vielleicht ein unschönes Beispiel, aber ich finde es jetzt nicht der Weltuntergang.
Also ich finde eigentlich noch wichtiger, was man jetzt mitnimmt aus dem, weil die ganze Diskussion ist schon entstanden aus einem Qualitätsmonitoring, wo Tamedia einmal im Jahr verschiedene Artikel, Beispiele bespricht. Von dem her, ja, kann man jetzt sagen, es geht hier um einen Artikel, wo eigentlich von der Redaktion oder von der Chefredaktion und von der Ressortleiter als guter Artikel beurteilt wird, als einen, den man publizieren kann. Der publizistische Leiter hat das Gegenteil jetzt entschieden und hat den gelöscht oder löschen lassen. Und ja, das sorgt in der Redaktion für Verunsicherung, weil man nicht mehr weiss, wie können wir unsere Artikel noch schreiben. Der Müller von Blumenkron hat darüber geschwätzt, dass der Spin nicht richtig war. Auch er hat Bebilderung auch und Bebilderung kritisiert von dem Artikel. Genau. Also die Verunsicherung, glaube ich, auf der Redaktion ist zurzeit gross. Ich glaube, es ist jetzt wie nötig, auf diesen Weg auch zu gehen und das Vertrauen und die Frage zu klären, was für Journalismus wollen wir beim Tagesanzeiger machen.
Ja, die Frage ist natürlich, was ist die Funktion des publizistischen Leiters neben der Redaktion? Und der zweite Punkt ist, und da ist auch ein das Problem, dass der Artikel schon publiziert worden ist. Er ist in der Zeitung publiziert worden. Und dann ist er noch online gestellt worden und dort wieder oben abgenommen werden.
Eben, und er ist jetzt auch, er ist nicht mehr im SMD auffindbar, er ist im E-Paper auch jetzt nicht mehr auffindbar. Genau, also auch da, wenn man will, wenn man die Lehre daraus ziehen will, muss man eigentlich den Artikel jetzt auch wieder können lesen. Also
ja, oder,
intern natürlich.
Genau, ja. Und eigentlich im Ablauf müsste das natürlich vorne besprochen werden. Ist natürlich immer unschön, einen Artikel oben abzunehmen. Ja, auf die andere Seite muss ich jetzt gleich für einen Verleger, aber jetzt losgelöst von dem Fall, auch ein bisschen Bresche springen. Manchmal gibt es halt Situationen, wo vielleicht dem Verleger, der ja der Eigentümer ist, das Gefühl hat, der Artikel widerspricht ein bisschen der Eigentümerhaltung oder der Familienhaltung. Dann kann schon ein Eingriff gerechtfertigt sein. Also es darf ja auch nicht so sein, dass der Verleger gar nichts mehr zu sagen hat innerhalb von einer Zeitung. Jetzt, das ist jetzt gleich ein krasserer Fall natürlich. Wir haben ja da die verschiedenen Kontrollmechanismen. Der Müller vom Blumenkron hat es aber auch eingestanden, dass es nicht ganz optimal gelaufen ist. Also von dem her wird man sicher beim Tagesanzeiger seine Lehre ziehen.
Also genau, optimal gelaufen ist es. Nicht optimal gelaufen ist es sicher auch, weil es jetzt den grossen Wirbel gibt oder weil es eben offenbar das Qualitätsmonitoring gegeben hat, wo es eben auch ein bisschen zum Eklat gekommen ist. Und dass sich eine Journalistin, die schon so lange beim Tagesanzeiger schreibt, verschiedene Preise auch schon gewonnen hat für ihre Arbeit, dann so eine direkte Kritik muss anlassen vom Verleger, ist ja schon sehr bemerkenswert. Und ja, man kann sich auch fragen, wo das denn da die Verantwortung liegt. Oder es gibt Ressortleiter, es gibt Chefredaktoren, die eben den Artikel dazumals auch gelesen haben. Es gibt die Abläufe innerhalb von Redaktionen. Und dort ist der Artikel dort im November durchgekommen. Genau, darum ist es schon sehr ein drastischer Schritt, der jetzt, finde ich, intern muss aufgearbeitet werden.
Ja, man hat natürlich etwas anderes gesehen. Höchstwahrscheinlich, wenn der Artikel publiziert worden wäre, hätte es auch nicht so eine grosse Aufregung gegeben. Dann wäre der einfach drauf gesehen.
Hätte es ja auch nicht. Das hat sich niemand beklagt.
Genau, also der Artikel wird jetzt erst richtig bekannt werden durch die ganze Geschichte. Von dem her ist es manchmal besser, wenn man irgendwas durchlaufen lässt.
Gut, spannende Auftakt in die Woche haben wir gehabt, Matthias.
Also, das wäre es gewesen. Danke vielmals fürs Zuhören. Nächste Woche gleiche Zeit, gleiche Station. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.